Jette Nizat. Und zwar, die gute Frau ist, also meinem Empfinden nach, kurzzeitig von der Bildfläche verschwunden. Allerdings jetzt wieder da, souverän wie nie. Für die, die es gerade nicht gesehen haben, hier mit diesem wunderschönen Bild. Jette Nizat. Und zwar war sie bei Thilo Jung, bei Jung und Naiv im Podcast. Jetzt ist ja so, dass die beiden sich das immer teilen. Nicht immer, aber häufig. Die Podcast-Runden. Ein Teil oder ein Clip aus dieser Sendung wurde jetzt von ihr populär auf Twitter geteilt. Und da geht es um die Unschuldsvermutung bzw. um die Beweislastumkehr, so ist das richtige Wort dafür. Um das Ganze, also ganz, ganz einfach und kurz mal einzuordnen, bei der Unschuldsvermutung ist es im rechtlichen Sinne so, solange ein Täter bzw. solange noch ein Tatverdächtiger nicht verurteilt ist, rechtskräftig, muss man eigentlich auch sagen, gilt immer noch die Unschuldsvermutung in Deutschland im rechtlichen Sinne. Das Ganze gilt auch für die sogenannte Verdachtsberichterstattung für Journalisten. Da läuft aktuell bei mir selbst ein Verfahren, aber da geht es um diese andere Geschichte mit Lukas Gottschalk und Norbert Raths. Da hatte man das aber auch moniert, also der Rechtsanwalt der Gegenseite. Ich hätte da mich nicht an die journalistischen Standards bei der Verdachtsberichterstattung gehalten. Da geht es ja um die Veröffentlichung, Veröffentlichung der Tonaufnahmen aus dieser Kneipe heraus. Da war heute die, soweit ich weiß, erste Verhandlung, wenn ich mich nicht irre, alles andere bisher immer nur im Schriftverkehr. Aber da wird es einen ganz ausführlichen Beitrag nochmal zu geben, wenn das Ganze durch ist und ich über alles soweit reden und sprechen kann und darf und hoffentlich das Ding auch gewonnen habe und nicht auf meinen Anwaltskosten und auf den Prozesskosten sitzen bleibe. Ach so, genau, warum ich da gerade drauf komme. Die Unschuldsvermutung gilt, solange jemand eben nicht verurteilt wurde. Allerdings übertreiben es viele Medien damit, im Deutschen im Konjunktiv zu bleiben, vor allem um eben rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Ein Beispiel ist, dass im Fall von Magdeburg, von dem Attentäter, der mit seinem Auto beim Weihnachtsmarkt da gerast ist, Taleb al-Abdulmohsen, wurde beispielsweise von der Verdachtsberichterstattung gesprochen. Beziehungsweise in seinem Fall wurde davon gesprochen, von der mutmaßlichen Tat. Und also die Tat hat stattgefunden, die Tat war nicht mutmaßlich. Man spricht vom mutmaßlichen Täter, ja, genauso wenig wie das Fahrzeug darüber gerast ist. Das ist der Typ, der das Fahrzeug gesteuert hat. Aber ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist das bei den deutschen Medien, da will man gar nicht mehr differenzieren, dass alles irgendwie mutmaßlich, alles bleibt immer im Konjunktiv, alles hat irgendwie nicht stattgefunden, solange ein Richter dann ein Urteil gefällt hat, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Die Dinge dürfen genauso beschrieben werden, wie sie sind, auch das, was auf den Aufnahmen zu sehen ist, dann muss man da vielleicht ein bisschen sprachlich feiner bleiben. Aber wenn wir beispielsweise auf den Aufnahmen der Kneipe gesehen haben, dass der Typ im Weihnachtspullover Lukas Gottschalk mit einem, wie jetzt der Kölner Stadtanzeiger hat, von einem Kung-Fu-Tritt gesprochen, dann ist es nicht mehr die mutmaßliche Tat oder der mutmaßliche Angriff oder er soll ihn angegriffen haben. Dann hat er das gemacht. Das ist auf den Aufnahmen zu sehen, das geht daraus hervor. Und solange nicht dagegen vorgegangen wird, dass es sich bei den Aufnahmen irgendwie um Fälschung oder sonst was handelt, ist das eigentlich auch rechtlich nicht angreifbar. Aber auch da finden sich immer wieder Anwälte, um dagegen vorzugehen. So viel dazu. Verdachtsberichterstattung, das ist auch, beziehungsweise Unschuldsvermutung, sprechen wir nicht vom Täter, sondern vom Tatverdächtigen, bis letztlich das Urteil gefallen ist. Darum ging es auch im Fall von Jette Nizat. Und für diejenigen, die nicht wissen, was der Kontext war, den habe ich natürlich auch nochmal rausgeholt diesbezüglich. Aber als erstes schauen wir uns einmal den Clip von Jette gemeinsam an. Da haben wir den Clip geteilt von Anna Nina auf der Plattform X, dieser kleine Ausschnitt vom Podcast Jung und Naiv.
Erstmal glauben, betreibst du einen Beweislastumkehr?
Mhm. Ja, ich glaube auch an eine feministische Gesellschaft. Also das ist einfach, genau, ich glaube, das ist vielleicht eine Frage von Glauben.
Der Angeschuldigte muss seine Unschuld beweisen und nicht die Ankläger oder Anklägerinnen oder die Untersucher müssen seine Schuld beweisen.
Richtig, das ist ja das, was in anderen europäischen Ländern auch schon so ist. Ja heißt Ja-Regelung zum Beispiel. Ich glaube eben in Spanien ist es ja so und ich fände es gut. Wie gesagt, das habe ich eben auch mit Thilo gesagt, Recht wird ja von uns gemacht und von uns verändert. Und ich als quasi Politikerin würde mir wünschen, dass das Recht an der Stelle verändert wird.
Ja, aber also du findest es richtig, dass sozusagen im Verhältnis und dann vor allem zwischen Männern und Frauen. Mhm. Wesentlich,
sind die meisten Fälle, ja.
Weil es da empirisch die meisten Fälle sind. Du findest es richtig, dass eine Beweislastumkehr stattfindet, dass Angeschuldigte ihre Unschuld beweisen müssen und nicht, dass ihre Schuld bewiesen werden muss.
Ja.
Das ist aber gegen alle rechtlichen Normen.
In Deutschland aktuell.
Ja.
Sie hat nicht nur mit ihm, sie hat auch mit Thilo darüber gesprochen. Den Clip werde ich euch gleich auch noch kurz zeigen. Also den Einspieler quasi aus dem ersten Teil seines Podcasts. Jette Nizat möchte eine Beweislastumkehr bei mutmaßlicher Vergewaltigung. Jetzt ist es so, dass, glaube ich, kaum ein anderer Bereich so sensibel ist, wie das bei sexuellem Missbrauch der Fall ist. Und zwar aus dem Grund, weil eben ganz häufig es keine objektiven Beweise gibt, wie beispielsweise Videoaufnahmen, wie im Fall von Lukas Gottschalk übrigens, aus der Kneipe heraus. Nee, häufig hat man nur Aussage von mutmaßlichem Täter bis zur Verurteilung und eben dem Opfer. Und es gibt auch, oder es gab in der Vergangenheit auch schon, und es wird es auch in Zukunft geben, Verurteilungen vor Gericht, bei denen es nichts anderes gab, als nur die Aussage vom mutmaßlichen Täter, vom Angeklagten und eben vom Opfer. Und auch da ist es schon so gewesen, dass Gerichte verurteilt haben, je nachdem, welche Geschichte für sie glaubhafter und schlüssiger schien, weil, also auch die sind natürlich nicht dumm, können nachvollziehen, ob es irgendwo Lücken gibt und so weiter. Also auch da gibt es Möglichkeiten, gewisse Unstimmigkeiten auszumachen in der Darstellung, vor allem, wenn die sich sehr unterscheiden und wie gesagt, wenn das lückenhaft ist und so weiter. Aber wie gesagt, es ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Jette möchte nun, dass Hashtag MeToo, wir glauben irgendwie allen oder wir müssen allen glauben, dass jetzt die Angeklagten, die mutmaßlichen Täter, beweisen sollen beispielsweise, dass sie nicht missbraucht, gegrapscht, vergewaltigt, wie auch immer haben. Wir haben nun mal diese rechtliche Lage in Deutschland, dass in so ziemlich allen Fällen, es gibt übrigens bestimmte Konstellationen, die im Rahmen eines Prozesses, gerade im Medizinrecht beispielsweise, zu einer Beweislastumkehr, wenn von Ärzten Fehler gemacht wurden in einem Krankenhaus, die zu einer Beweislastumkehr führen können, also dass der Arzt dann nachweisen muss, dass alles richtig gemacht wurde. Da haben sie ja die Dokumentationspflicht und so weiter. Also es gibt da bestimmte Konstellationen, aber grundsätzlich muss der die Beweise vorlegen, der anklagt. So, in dem Fall dann eben das Opfer. Das möchte Jette nun ändern, zugunsten irgendwie aller Frauen. Und wichtig in diesem Zusammenhang ist der Auslöser, der dazu geführt hat, in diesem Fall, beziehungsweise der Kontext dieser ganzen Geschichte. Und der Kontext dafür ist dieser, na, vielleicht nicht mehr ganz so junge Mann. Und zwar Stefan Gelper, der ja dann auf Druck der Vorwürfe ihm gegenüber, Vorwürfe, denen man ursprünglich geglaubt hat, vor allem beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, Vorwürfe, die dazu geführt haben, dass er sein Mandat abgegeben hat, dass ein gewisser Andreas Audretsch, der ehemalige Wahlkampfmanager von Robert Habeck, dann dieses Mandat übernommen und erfolgreich in den Bundestag eingezogen ist damit. Und da spricht natürlich auch keiner mehr drüber. Über Stefan Gelper wurde viel berichtet. Und zwar standen Missbrauchsvorwürfe aus den eigenen Reihen im Raum, hat sich dann rausgestellt. Einer der unzähligen Beiträge bei ihnen stand geschrieben, wochenlang wird über die Missbrauchsvorwürfe berichtet, die gegen einen grünen Politiker aus der Hauptstadt erhoben wurden. Jetzt zeichnet sich ab, dass der mutmaßliche Skandal offenbar erfunden ist. Die Frau, die den Stein ins Rollen brachte, scheint gar nicht zu existieren. In diesem Fall ging es um eine Anne K., die gegenüber dem RBB eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. Haben wir auch viel drüber gesprochen in den letzten Sendungen, gerade in Bezug auf Erik Ahrens zum Beispiel und seine ziemlich, zumindest im strafrechtlichen Sinne, wertlose eidesstattliche Versicherung, die er abgegeben hat. Aber im Fall Stefan Gelper hat man das beim RBB, haben die Journalisten das nicht ausreichend gut geprüft. Journalistische Standards wurden nicht eingehalten. Der RBB hat berichtet, die Berichterstattung hat dazu geführt, dass man eben dem Opfer, was dann keiner kannte, weil es das nie gegeben hat, geglaubt wurde. Und der öffentliche Druck war dann so hoch, dass Gelper seine Mandate oder sein Mandat dann abgegeben hat, nicht mehr kandidiert hat in dem Fall, seinen aussichtsreichen Listenplatz abgegeben hat. Der Tagesspiegel hat eben herausgefunden, dass diese Person, diese Anne K., nicht gibt. Gefragt oder in den Raum gestellt, dass es eine mögliche Intrige gibt. Eine Bezirkspolitikerin, die ja letztlich die Person dann erfunden haben soll. Also im Endeffekt war an diesen Vorwürfen nichts dran. Einer der Vorwürfe war ja, er soll sie gegen ihren Willen geküsst haben, beispielsweise. Die Grünen-Politikerin Jette Nietzner hat wiederum, also ist ja die Frage, was hat sie damit zu tun, mit diesem Skandal? Eigentlich gar nichts. Aber sie hat das dann auch ein Stück weit zu ihrem Skandal und ihrem Problem gemacht, kann man sagen. Und zwar hat sie gesagt, dass die Unschuldsvermutung zwar vor Gericht gelte, aber nicht innerhalb der Partei. Das bedeutet, aus ihrer Sicht war die Vorverurteilung Gelper gegenüber vollkommen in Ordnung und auch die Konsequenzen, die man gezogen hat, weil man ist ja da schließlich nicht vor Gericht. Das Ganze ging dann zwar auch noch vor das Schiedsgericht der Grünen, aber ist ja kein richtiges Gericht. Wir schauen uns nochmal den ersten Teil der Sendung an, in dem darüber gesprochen wurde. Und zwar hat da Gesprächsleitung, Führung noch Thilo Jung gehabt.
Ja, guck mal hier. Hier betroffenen Frauen erstmal vielleicht doch nicht glauben, weil wir wissen ja, wie
gibt's. Können sie, dann sind sie halt scheiß Männer.
Es gibt Lügner, es gibt Frauen, die das faken,
ja.
Was ja festgestellt wurde.
Und naja, dass es Frauen gibt, die Orgasmen faken, die sowas faken. Ich meine, ja, die gibt es und genauso gibt es sehr, 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 sehr.
Also muss man sich mal überlegen, den Vorwurf einer Vergewaltigung, was ja, wir erinnern uns an Kachelmann, gibt noch andere Bauernopfer. Wir haben die Geschichte mit Luke Mockridge, den Witzen, die gemacht wurden. Wir haben nun Stefan Gelper, die Karriere, die zerstört wurde. Und wir wissen ja letztlich, was da vor allem finanziell dran hängt. Aber nicht nur der finanzielle Rahmen für das Mandat selbst. Wir haben ja beispielsweise auch die Altersbezüge. Je nachdem, wie viele Legislaturen man im Deutschen Bundestag sitzt als Mandatsträger. Also da hängt so viel mehr dran. Personal, was er nicht anstellen konnte, Büromitarbeiter, sein eigenes Wahlkreisbüro. Also da ist so viel mehr, was da dran hängt, als nur sein eigenes persönliches Schicksal, was enormen Schaden davon getragen hat. Sondern es geht eben um mehr. Und sie vergleicht das jetzt damit, dass ja Frauen auch andere Dinge vortäuschen, wie beispielsweise einen Orgasmus. Also noch hämischer geht es ja eigentlich gar nicht. Ich meine, wir haben auch nichts anderes erwartet, aber diese Frau überrascht mich doch schon immer wieder im Negativen.
Sehr viele Männer, die Frauen anfassen an Stellen, wo es nicht appropriate ist, wo sie es nicht wollen. Und diese Täter-Opfer-Umkehr führt nur dazu, dass sich weniger Frauen trauen werden, es zu machen. Und ich glaube, nur weil eine Frau mal Scheiße baut, bedeutet es nicht, den tausenden anderen Frauen, die betroffen sind, nicht mehr zu glauben, weil Männern jetzt sagen können, oh, die eine Frau hat ja gelogen.
Das ist auch so eine These. Ich habe da zumindest bisher nichts Valides gefunden. Die Aussage oder die Behauptung, dass ja Frauen das ohnehin nicht tun würden, generell da so sehr stark oder ausgeprägte Hemmungen sind. Was man weiß, ist, dass Männer beispielsweise extreme Hemmnisse verspüren, wenn es darum geht, einen Missbrauch, auch einen, nur in Anführungszeichen körperlichen, jetzt nicht mal sexuellen, aber einen körperlichen Missbrauch in der Beziehung oder einer Partnerschaft mit ihrer Frau, Freundin, wie auch immer, das Ganze anzuzeigen oder zu melden, weil das Schamgefühl natürlich dabei sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Dass die Debatte jetzt dazu sorgen soll, dass Frauen das weniger anzeigen, weiß ich nicht. Es sorgt aber definitiv dazu, oder es führt dazu, dass man ihnen skeptischer gegenüber ist. Und da reicht es natürlich, wenn ein prominenter Fall auftritt. Aber in erster Linie, wenn Frauen so etwas tun, dann schaden sie sich und ihrem eigenen Geschlecht, anderen Frauen, in erster Linie selbst. Ja.
Also sorry, das kann nicht sein. Ja, das ist ja fake.
Aber das hilft ja nicht der feministischen Sache, oder?
Ja, wenn Männer sich rausreden, hilft das der feministischen Sache wirklich gar nicht, da hast du recht.
Ja, aber auch die Frau oder die Frauen, die über jetzt diese Sache gelogen haben.
Aber also, deshalb können wir die feministische Sache ja nicht aufgeben.
Ja, deswegen kann man die feministische Sache nicht aufgeben. Das sagt Jette hier an dieser Stelle dazu. Ja, ist natürlich die Frage, was den größeren Schaden anrichtet. Letztlich bin ich eben der Überzeugung, dass solche falschen Vorwürfe, Falschbehauptungen, da gibt es nichts Empirisches zu, wie man ja so gerne sagt, damit das Ganze noch einen möglichst seriösen Charakter bekommt. Aber das ist ihr neuester Coup. Dieser gesamte Livestream geht insgesamt 3 Stunden. Ich bin ehrlich, ich habe mir nicht alles angehört. Wer sich nur für diese Stelle interessiert, also die Sendung an sich ist einmal unten verlinkt. In der Beschreibung. Die Stelle hier, um die es geht, die Betroffene, die ist bei, ich glaube, 2 Stunden 10 oder so ungefähr. Da sprechen sie am Ende des Teils von Thilo Jung darüber. Dann beginnt der andere Teil und da geht das, geht es im Prinzip direkt los mit der ganzen Geschichte rund um die Vorwürfe. Eine weitere Sache, die Jette ja angesprochen hat in dem zweiten Teil Gespräch, war ja das Beispiel, ja ist ja aus Spanien. Und da hat sie ja gesagt, ja, ich glaube, dass das in Spanien der Fall ist. Also diese Regelung, dass es diese Beweislastumkehr gibt. In dem Fall, wir reden ja immer in der Regel von Männern, also bleiben wir jetzt auch dabei. Wenn Männer irgendwelche Frauen angefasst haben, nicht appropriate, also nicht angemessen. Ich weiß nicht, ob sie das deutsche Wort nicht kennt oder ob das einfach nur ein bisschen internationaler klingen soll. Wenn Männer das tun, dann behauptet sie, müssten sie in Spanien ihre Unschuld beweisen. Das ist natürlich nicht so. Ich habe mich da durch diverse spanische Seiten gelesen und das Ganze in Kooperation mit einer künstlichen Intelligenz einmal aufgeschlüsselt hier in so einer Tabelle. Es gab eine Änderung des Rechts darauf bezogen im Jahr 2022 und da ist es nicht mehr so, dass Frauen gewaltsam dazu gezwungen werden müssen, damit es als sexueller Übergriff gilt oder beispielsweise als Vergewaltigung, sondern es reicht, wenn die Frau sich irgendwie erkennbar, wenn sie irgendwie erkennbar damit nicht einverstanden war. So, das muss halt nicht mehr sein, dass man sich irgendwie körperlich dagegen gewehrt hat. Da reicht es beispielsweise auch einfach Nein zu sagen. Ursprünglich war es so, dass die Formulierung im Gesetz missverständlich war, deswegen gab es da eine Reform, aber die Unschuldsvermutung, ja, so wie sie das auch angesprochen hat, auch dann bezogen auf Spanien, auch dann mit der Beweislastumkehr, das gab es so nie. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man so Sachen hört und dann sich nur darauf bezieht, aber weiß ich nicht, vielleicht dann gar nicht mehr als nur die deutsche Überschrift, vielleicht sich dann nicht mal den spanischen übersetzten Text anschaut. Das ist halt ein bisschen, ich sag mal ein bisschen, grob gesagt, ein bisschen ungünstig. Zusammengefasst kann man dann sagen, dass Ja heißt Ja in Spanien bedeutet, Einvernehmlichkeit muss sich positiv aus dem Verhalten ergeben. Andernfalls liegt Aggression sexual vor. Aber es gibt keine pauschale Pflicht des Beschuldigten, seine Unschuld zu beweisen. Die Staatsanwaltschaft muss den fehlenden Konsens und die übrigen Tatbestandsmerkmale belegen. Unter Geltung der Unschuldsvermutung. Das ist auch aktuell geltendes Recht in Spanien und auch in Deutschland. Und das ist auch gut so. Denn die Frage wäre ja, wo fangen wir dann damit an und wo hören wir, an welcher Stelle hören wir dann damit auf, die Unschuldsvermutung dann eben irgendwie auszuhebeln. Ja, das ist Ihr Vorschlag gewesen. Das war ein Ausschnitt aus meiner Live-Sendung jeden Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr hier auf dem Kanal, hier auf YouTube live. In der Regel so etwa 2 Stunden. Falls ihr mich und meine Arbeit unterstützen möchtet, was auch dafür sorgt, dass ich künftig mehr verschiedene andere Gäste auch von weiter her holen kann, dann findet ihr dazu Möglichkeiten unten in der Videobeschreibung. Die einfachste Art, meine Arbeit zu unterstützen, ist es, den Kanal zu abonnieren, die Beiträge zu kommentieren, damit zu interagieren, sie mit euren Freunden, Bekannten zu teilen und sehr gerne auch eine Bewertung dazulassen. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr über neueste Videos benachrichtigt, mehr oder weniger zuverlässig, das hängt ein bisschen von YouTube ab. Und ich sage tschüss. Hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin, macht's gut.